Willkommen bei Hotelgeschichten. Hotels sind so viel mehr als Orte zum Übernachten. Sie sind kleine Welten, in denen sich das Leben verdichtet. Ankünfte, Begegnungen, Aufbrüche, Erinnerungen. Wir erzählen von Menschen und Momenten, die zeigen, wie Geschichte in der Hotellerie geschrieben wurde und bis heute weitergeschrieben wird. Wie führt man ein Hotel, damit es gut wachsen kann? Und wie hat sich Führung in der Hotellerie verändert? Zu Gast in dieser Folge CEO der Laudinella Group, Miriam Schlatter. Sie hat ihren eigenen Zugang zur Branche gefunden, internationale Erfahrungen gesammelt und früh Verantwortung übernommen. Insbesondere für das Hotel Renn Victoria in St. Moritz, das sie von Beginn an begleitet und strategisch mitentwickelt hat. Wir sprechen über Leadership in der Hotellerie als langfristige Aufgabe. Darüber, was es bedeutet, Authentizität als Führungsperson zu bewahren, Mitarbeitenden Entwicklung zu ermöglichen und gleichzeitig eine klare Orientierung zu geben. Wir zwei kennen uns schon lange und trotzdem sprechen wir viel zu selten wirklich in Ruhe miteinander. Meist geht es um Projekte und Strategien. Heute machen wir das mal anders. Miriam Schlatter, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
Danke, Janine. Also wir hätten auch draußen sitzen können und einen Aperitif trinken, um zusammen zu sprechen.
Wieso sagst du das jetzt eigentlich? Ja. Wir sollten das noch ändern. Wir sind ja hier im Wedina in Hamburg, also in einem wunderschönen Literaturhotel. Sprich, vielleicht sollten wir jetzt noch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Genau, du bist CEO der Laudinella Group in St. Moritz und gestaltest die Entwicklung der Häuser vor Ort strategisch maßgeblich mit. Und wir arbeiten dabei schon eine ganze Weile eng zusammen. Mein Name ist Janine Postel. Von Hamburg aus verantworte ich die Shared Services der Laudinella Group und damit unter anderem die Marken unserer Hotels. Und wer unsere Hotels kennt und unsere Häuser weiß, sie entwickeln sich dauernd weiter. Und es ist immer ein schöner Prozess zu sehen. In dem Zusammenhang ist auch dieser Podcast entstanden. Das heißt, das war auch ein Projekt, das wir gemeinsam ins Leben gerufen haben. Und trotzdem freut es mich heute, neben all der schönen Projekte und all der spannenden Themen, die uns immer beschäftigen, einmal über dich zu sprechen. Deswegen auch so meine erste Frage, mein erster Gedanke. Wie bist du eigentlich zur Hotellerie gekommen? War das etwas, wo du gesagt hast, das war schon immer so eine Leidenschaft, das hat mich schon immer angesprochen? Oder war es am Ende sogar Zufall? Wie ist es passiert?
Ja, ich muss schon sagen, es ist Leidenschaft. Und zwar, früher ist man ja noch nicht so viel gereist. Also jetzt, ich mit meinen Eltern, wir haben dreimal ganz große Ferien gemacht, sind in Urlaub geflogen, einmal nach Amerika, einmal nach Thailand. Und das war eine Riesengeschichte, dass wir das damals machen durften, weil die Flugtickets natürlich sehr teuer waren. Wir sind dann da rüber geflogen nach Amerika und ich werde nie mehr vergessen, als ich in dieses erste Hotel reingekommen bin. Und das war so eine große Lobby, eine Eingangshalle und ich habe nur noch gestaunt. Und das ist irgendwie seither immer geblieben. Ich liebe es, in Hotels reinzuschauen, die Lobby zu sehen, in der Lobby zu sitzen, die Leute, die da ein- und ausgehen, die sich zusammen treffen, die genießen. Ich habe irgendwie schon als Kind damals mit diesen ersten Urlauben einfach eine Leidenschaft entwickelt. Ich hab dann aber lange nicht gewusst, was ich machen soll nach der Schule. Ich habe Matura gemacht bei uns und das war dann so, ja, wo soll ich hin? Und meine Eltern haben immer gesagt, das Hotel interessiert dich doch wirklich. Und ich, ja, Hotel. Ich habe dann sogar den Infotag an der Hotelfachschule gemacht. Mhm. Und dann habe ich als erstes die Küche gesehen. Und habe mir gedacht, kannst du gerade vergessen. Das war wirklich ausschlaggebend. Ich glaube, wenn sie es andersrum aufgebaut hätten und man zuerst etwas anders gesehen hätte von diesem Studium in der Hotelfachschule, hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Aber die Küche, Küche ist einfach immer noch bis heute nicht meins. Ich esse zwar sehr gerne, aber Kochen ist nicht meine Stärke. Also von dem her, das hat mich damals richtig abgeschreckt. Im Nachhinein muss ich sagen, wäre gut gewesen, ich hätte da durchgebissen und hätte es dennoch gemacht. Vielleicht hätte ich dann auch eine Leidenschaft fürs Kochen entwickelt, ich weiß es nicht. Aber ja, war damals mit 19 Jahren war das irgendwie nicht das, was ich machen wollte. Ich bin dann über sehr viele Umwege dann doch wieder in die Hotellerie gekommen, weil es mich einfach nie losgelassen hat, weil ich immer sehr gerne gereist bin, lieber in einem Hotel übernachtet habe als auf dem Camping oder im Hostel. Also von dem her, das ist einfach wirklich eine Leidenschaft. Aber von wo sie kommt, kann ich dir nicht mal sagen, aber vielleicht waren es die ersten Reisen damals in diese großen Hotels, die man nicht kannte.
Würdest du sagen, diese Leidenschaft ist auch so ein bisschen der Key for Success? Also dieses, wenn man diese Leidenschaft hat, dann fällt es einem wahrscheinlich auch leicht, sich komplett in diese Branche quasi hineinzugeben?
Absolut. Also ich glaube, du brauchst immer Leidenschaft. Um etwas wirklich gerne jeden Tag aufs Neue zu tun, brauchst du Leidenschaft. Und du musst das für dich selber herausfinden, was deine Leidenschaft ist. Aber wenn du das nicht hast, glaube ich nicht, dass du über längere Frist, über längere Zeit erfolgreich sein wirst. Das glaube ich nicht, ja.
Du hast ja quasi dann, wie du auch gerade erzählt hast, mehrere Stationen vorher gehabt, die nicht unbedingt mit der Hotellerie zusammenhingen. Das heißt, du hast auch verschiedene Unternehmen kennengelernt, hast ja auch in Costa Rica gelebt und gearbeitet. Würdest du sagen, das hat dir vielleicht im Nachhinein sogar geholfen, dass du einfach nochmal verschiedene Perspektiven auch der Zusammenarbeit vielleicht auch im Hinblick auf die Gastgeberschaft kennengelernt hast?
Mhm, absolut. Und ich muss auch immer noch sagen, Costa Rica war für mich ein Highlight. Das hat mir so gut getan. Der Anfang war zwar schwer dort, ich konnte die Sprache nicht, ganz andere Kultur, ganz andere Lebensweise, die sie haben. Mir hat das extrem gut getan. Ich habe damals ein Praktikum angefangen in einem Reisebüro für meine Ausbildung. Und das war eigentlich gar nicht so meins, da in diesem Büro zu sitzen. Und ich durfte dann recht schnell als deutschsprachige Reiseleiterin unterwegs sein in Costa Rica, haben mir dann alles auch beigebracht, von der Flora, Fauna, alles Geschichte von Costa Rica, damit ich das auch wirklich gut mache und das weitermachen darf. Und ein Highlight war für mich immer, wenn wir Side Inspection in den verschiedenen Hotels gemacht haben, da wollte ich unbedingt mitgehen. Das war auch dort schon, ich wollte lieber die Hotels alle anschauen und mal in einem guten Bett schlafen und dann wieder das Frühstück, Buffet und wenn sie dann noch ein Spa hatten oder heiße Quellen oder so, Thermalbäder. Das hat mich viel mehr fasziniert, als für jemanden eine Reise zu gestalten, was ja auch schön ist, oder? Dass man ihm das Land näher bringt und die Reise gestaltet, im Reisebüro die Hotels bucht und ihn nachher auch durchführt. Aber eigentlich haben mich immer die Hotels interessiert. Und ich war immer ein bisschen enttäuscht, wenn es auf der Reise immer die gleichen Hotels waren, weil ich gedacht habe, wir könnten ja mal zum anderen, das haben wir auch unter Vertrag, dass ich das auch mal anschauen kann. Und definitiv prägt einem alles, was man auf seinem Lebensweg macht und tut. Und offen ist dafür, prägt einem alles und sicher auch in der Hotellerie, weil wir sehr viele Nationen haben, die zu uns kommen, viele verschiedene Kulturen, Verhaltensweisen und ich finde es schon wichtig, dass man da ein Verständnis dafür hat.
Ich höre dann auch raus, dass es dir auch Spaß gemacht hat, direkt im Kontakt mit Menschen zu sein, also zu erzählen, den Dingen nahe zu bringen und ihr seid ja vor Ort sehr stark eingebunden in die strategische Leitung der Häuser. Du hast ja wirklich sehr selten Zeit, aber ich weiß, ihr nehmt euch oft die Zeit, um mit Gästen auch zu sprechen und in Austausch zu gehen. Würdest du sagen, das ist auch eine entscheidende, ja, Leidenschaft oder auch eine Art von dir, die wichtig ist und die dir auch geholfen hat, einfach jetzt die Position zu haben, die du jetzt hast?
Mhm. Auf dem Weg definitiv, das Kommunikative, offen zu sein, aber auch die Leute kennenzulernen, die dann nachher zu dir vorbeikommen ins Hotel, die, ob sie jetzt übernachten oder auf ein Getränk vorbeikommen. Es ist schon das, was es für dich bringt, auch dass die Leute wieder zurückkommen, wenn sie dich als Persönlichkeit, als die Person hinterm Hotel kennenlernen. Das ist korrekt. Ich muss aber sagen, dass es mittlerweile wirklich wenig geworden ist. Also die Zeit wird immer knapper. Ja. Wir haben natürlich auch sehr viele Mitarbeiter, die bei uns auch Gastgebende sind und das ist ja auch richtig, dass man bei so einer Größe, dass es nicht an einer Person hängt, sondern dass es viele Personen sind, die Gastgebenden sind. Ich genieße es immer noch sehr, wenn ich meine Stammgäste treffe, wenn ich sie sehe, weil es das doch auch schön ist, dass man weiß, dass seit über 12 Jahren man mit diesen Personen unterwegs ist, dass die immer wieder einmal im Jahr oder manchmal auch 5-mal im Jahr kommen, aber es ist ja schon noch schön, dass man da wie eine Freundschaft aufbaut zu seinem Kunden eigentlich und dass man das so genießen darf. Aber es ist natürlich, viele suchen ja auch die persönliche Note, dass sie in ein Hotel absteigen, wo man die Person dahinter kennt. Jetzt bei uns ist das natürlich mittlerweile nicht mehr so, dass jetzt der CEO sowieso nicht mehr, aber auch Direktorin, Direktor. Ich glaube, das hat ein bisschen an Bedeutung verloren. Man sucht mehr das Erlebnis selber im Hotel.
Absolut. Jetzt, du hast es ja auch gerade noch mal so ein bisschen thematisiert. Du bist ja sehr in der strategischen, maßgebenden Richtung, also dass du wirklich ganz oben noch mal entscheidest, welche Entwicklungen stattfinden sollen. Ist das Thema Leadership-Führung etwas gewesen, was sich so entwickelt hat über all deine Stationen? Oder würdest du auch sagen, ja, es war eine Entwicklung, aber irgendwie habe ich auch gemerkt, das liegt mir und das ist etwas, was ich gerne ausbauen möchte?
War eine Entwicklung, das ist korrekt. Ich habe einige Ausbildungen auch gemacht, Weiterbildungen. Und für mich war es immer wichtig, bei dieser Thematik auch richtig, diese Inputs, die man kriegt, aufzunehmen. zu saugen, um zu verstehen, was würde mir jetzt weiterhelfen mit meinem Team. Und vor allem, weil sich ja auch der Leadership verändert hat über die Zeit. Die Personen werden anders. Wir haben verschiedene Generationen, die anders behandelt werden möchten oder müssen, damit das funktioniert. Das ist viel Erfahrungswerte. Ich versuche aber auch immer sehr authentisch zu sein in meiner Person und nicht etwas zu erzwingen, was ich nicht bin. Und vielleicht gibt es auch bei diesem Leadership, den ich jetzt so für, sagt der eine, das geht für mich nicht auf, aber ich möchte mich auch nicht verstellen, damit es auf die Länge auch so bleibt, wie es ist, mhm, und nicht gespielt ist. Aber für mich war es immer wichtig, dass sich die Mitarbeiter mitgezogen haben. Ich war immer sehr hands-on früher, als ich noch nicht so strategisch war. Ich habe sehr gerne mitgeholfen. Da, wo es am meisten los war, war ich immer sehr gerne mit drin. Und ich habe so auch das, was ich in der Hotelfachschule verpasst habe, weil ich sie nicht gemacht habe, habe ich natürlich auch ein bisschen aufgeholt, indem dass ich am Pass stand, dass ich mitgeholfen habe, das Essen zu servieren. In der Küche wollten sie mich nie. Also das habe ich ausgelassen, aber sonst, also das hat natürlich auch für das Verständnis, wie das Unternehmen funktioniert, ist das für mich sehr essentiell, dass man die Abläufe auch kennt und dass man sie vom Grunde auf kennt, von der Basis, wer für was verantwortlich ist. Und deshalb war ich immer sehr gerne partizipativ mit dabei. Ist jetzt ein bisschen anders geworden, aber jede Erfahrung prägt einem auch in terms of leadership.
Ja, finde ich auch absolut, dass es super wichtig ist. Und wie du sagst, vielleicht ist es dann irgendwann mit der Zeit so, dass man nicht mehr ganz so operativ dabei sein kann. Aber gerade dieses, dass man gerne unterstützen will, falls möglich, oder zumindest in der früheren Zeit diese Station durchlebt hat, ich glaube, das ist ein wirklich sehr großer Gewinn. Ich hatte immer das Gefühl, wenn Leadership zu theoretisch quasi abweicht von dem, was operativ unten passiert, dann entsteht immer so ein kleines Gap. Und ich glaube, das ist wirklich auch der Schlüssel, dass man eben auch weiß, was haben die einzelnen Abteilungen für Needs, was brauchen die und vielleicht auch so, was kann ich da erwarten? Mhm. Genau, absolut. Also ich muss sagen, Chapeau, ich habe immer das Gefühl, du hast super viele Entscheidungen zu treffen. Es ist ein Tag immer sehr eng getaktet und trotzdem bist du in deinen Entscheidungen immer sehr klar und sehr fokussiert. War das schon immer so, würdest du sagen, ja, das ist auch deine Art und Weise, an Entscheidungen und Themen ranzugehen, oder ist es etwas, was sich so entwickelt hat?
Würde ich eher sagen, hat sich schon entwickelt. Mhm. Weil wenn du nicht, also doch, es gibt natürlich Menschen, die sind schon von Anfang an immer sehr entscheidungsfreudig. Das stimmt, das gibt es schon. Ich würde jetzt mich nicht so bezeichnen, weil ich natürlich auch die Expertise lernen muss. Also ich musste verstehen, für was die Entscheidungen sind und für was sie stehen. Und ich habe mich eher dahin entwickelt, dass ich entscheidungsfreudiger geworden bin. Ich glaube, es dankt mir jeder, dass das so ist, weil die Mitarbeiter warten ja auch auf die Entscheidung. Ne? Du bist ja eigentlich die es nachher das Risiko auch trägt. Das heißt, du musst die Entscheidung treffen und du musst vorwärts gehen.
Haben dir in dieser Entwicklung Vorbilder oder Mentoren, Mentorinnen geholfen? Gab es da Personen, wo du sagst, das war eine gute Erfahrung, dass ich mich da weiterentwickeln konnte? Oder ist es etwas, was du einfach selbstständig durch die verschiedenen Stationen dir so beigebracht hast?
Also ich bin immer sehr gern analytisch bei anderen Personen. Ich habe natürlich jeder, der in meinem Umfeld oder wo ich in einem Gremium unterwegs bin oder in einer Aufgabe im Studium, ich versuche immer von den anderen auch zu profitieren und zu lernen. Ich habe ein richtiges Vorbild, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das habe, aber ich habe natürlich von jedem immer das Beste versucht rauszunehmen. Also wenn du bei den Eltern sagst, das werde ich dann nachher mit meinen Kindern nicht machen, habe ich natürlich auch Führungspositionen gehabt, wo ich gedacht habe, so will ich dann nicht werden, aber ich weiß, was ich von den Personen definitiv mitnehme, weil ich spitze finde. Also ich habe immer versucht, das Gute für mich rauszusuchen aus jeder Person, die ich als Vorgesetzte hatte, aber auch mit denen ich auf gleicher Ebene zusammengearbeitet habe, um davon zu profitieren und das nachher auch umzusetzen.
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Vorgehensweise, denn man kann, glaube ich, von allen irgendwas Positives mitnehmen und wahrscheinlich auch von Dingen Abstand nehmen, wo man merkt, okay, das ist jetzt vielleicht A, nicht meine Art und Weise und vielleicht auch B, nicht mit der Zeit geschuldet. Würdest du generell sagen, dass sich Leadership-Führung vielleicht gerade auch in der Hotellerie verändert hat? Oder sagst du, nee, da ist eigentlich noch einiges zu tun?
Ich finde, es hat sich massiv geändert. Also wirklich, ich finde, es hat sich massiv geändert. Aber es ist ja eigentlich auch zum Schönen geändert, muss ich sagen. Also wir waren früher in der Hotellerie, haben wir viel striktere Arbeitsanweisungen gehabt in dem Sinn, nämlich ich habe es vorher gesagt, bei uns sind alle Gastgebende, das enabled sie ja auch selber zu entscheiden in gewissen Momenten und dann wird im Nachhinein diskutiert, ob es gut war oder nicht gut war, aber wir versuchen ja schon, dass wir da allen die Möglichkeit geben, aber früher war es natürlich, also ich habe auch Cholerikerchefs gehabt, das würdest du heute, könntest du dann nie mehr durchziehen, da würde jeder davonlaufen und für mich war das zum Beispiel damals nicht überraschend, sondern das war einfach so, der Chef, der kann ausrasten, der kann dich zu Überstunden zwingen, wobei wir ja gar nicht Stunden geschrieben haben, das kommt noch dazu, oder? Das gab es gar nicht, weil man hat gesagt, ja, du hast die Arbeit nicht gemacht, das machst du einfach noch eine Stunde. Auch wenn der Gast entschieden hat, dass er jetzt noch da ist und man die Überstunde eigentlich für den Gast gemacht hat. Also von dem her hat sich das massiv entwickelt. Ja, auch früher hat man ja immer gesagt, der Küchenchef in der Küche, oder? Der schreit nur. Also ich habe auch schreiende Küchenchefs erlebt, aber also so wie man das dargestellt hat, habe ich das schon ewig nicht mehr erlebt. Mhm. Also es hat sich sehr geändert, ist ja eben auch, wie gesagt, richtig, oder? Man muss sich auch anpassen und die Generationen sind auch anders geworden. Also der Umgang, allgemein deshalb Leadership, ich finde, es hat dann auch damit zu tun, wer dir gegenübersteht. Also wie gehst du mit den Leuten um? Und ich kann das schon sagen, das, was wir früher zum Beispiel mit zwei Personen Mitarbeitern gemacht habe, brauchen wir jetzt mittlerweile 6 dafür. Und das muss man akzeptieren, das muss man nicht hinterfragen und dem sagen, hey, früher hat das eine Person gemacht, mach du jetzt das für 3. Wenn es heute nicht mehr geht, dann müssen wir uns anpassen.
Mhm. Das heißt, der Wandel, die Entwicklung, ganz wichtige Elemente und vielleicht auch, dass man als Mensch auch offen gegenüber sowas ist dann doch elementarer Bestandteil, mhm, dass man sich in der Führung gut entwickeln kann.
Mhm. Ja, und längerfristig Erfolg hast. Weil ich könnte jetzt schon sein, Choleriker und bestimmen und rumschreien und einfahren könnte ich schon, oder? Aber die Frage ist dann jemand mit mir mit im Betrieb, der loyal bleibt, der längerfristig bleibt, der unser positives Image nach außen trägt? Oder habe ich dann einfach nur Haters und niemand hat wirklich Freude, da zu sein und das spürt dann der Gast?
Absolut. Ich glaube, auch am Ende spürt es immer der Gast, wie die Stimmung im Haus ist, wie die Zusammenarbeit ist. Man kennt das ja auch aus anderen Unternehmen. Man merkt es relativ schnell, hakelt es irgendwo oder nicht. Deswegen, ja, finde ich auf jeden Fall sehr nachvollziehbar, wie du da das Ganze nochmal betrachtest, wie du da rangehst. Würdest du sagen, auch dein Stil hat sich in den letzten Jahren verändert oder hattest du irgendwann so deine Mitte für dich gefunden, wo du gesagt hast, ja, das bin ich, das ist authentisch und bist dabei geblieben?
Ich bin gleich geblieben. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich verändert habe. Ich habe vielleicht gegenüber den Mitarbeitern gewisse Veränderungen für mich gemacht, aber nicht ich als Person. Also wo man eben vielleicht das eine mehr akzeptiert, was man früher nicht akzeptiert hat. Aber als Person, nein, würde ich sagen, bin ich gleich geblieben. Aber unterstreicht eigentlich das, was ich vorher schon mal gesagt habe, dass es mir wirklich wichtig ist, dass ich mich selber sein kann, dass ich authentisch bin und dass ich nicht versuche, jemand zu sein, den ich nicht bin.
Absolut. Auf lange Sicht hat das definitiv keinen Vorteil und ja, wie du sagst, ist auch nicht ausbaufähig. Ja,
und stelle ich mir super anstrengend vor.
Extrem. Und ich glaube, man spürt es auch relativ schnell, ob jemand authentisch ist oder sich anstrengt, irgendeine Rolle zu füllen, weil es immer irgendwelche Brüche gibt an gewissen Stellen. Und das ist einfach auch viel schöner, wenn man merkt, nein, es ist die Person mit ihren Ecken und Kanten, aber es ist eben authentisch. Mhm. Genau. Wir springen jetzt mal gedanklich zum Rennen Victoria in St. Moritz. 2015 hast du es als Hotelmanagerin übernommen. Das war ja damals noch im Dornröschenschlaf. Was war dein erster Gedanke, dein erstes Gefühl, als du in diesem Hotel standest?
Ganz ehrlich?
Ja.
Ich habe zu Christoph damals gesagt, also ihr kennt ihn von der vorherigen Episode, oder?
Christoph Schlatter, genau.
Delegierter Verwaltungsrat bei der Laudinella Hotel Group. Ich habe zu ihm damals gesagt, dass er gesagt hat, komm, wir übernehmen dieses Hotel, ich habe die Schlüssel, lass es uns anschauen, habe ich gesagt, diese Bruchbude sicher nicht. Das war meine Aussage, weil ich bin jeden Tag zur Arbeit mit dem Bus daran vorbeigefahren und das war immer so ein grauenhaftes Hotel, die hatten solche Wände davor, dass du ja den Eingang nicht siehst, da war immer so Disco-Light und laute Musik und niemand wusste, was da drin ist. Dann hatte ich ein paar Gäste bei mir damals im Betrieb, die gekommen sind und gesagt, sie haben da gebucht im Rennen Victoria und das ist so schlimm, sie brauchen unbedingt ein anderes Hotel. Und ich hatte nur so diese Negativwahrnehmung. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du die Schlüssel hast, dann gehen wir jetzt mal rein, das anschauen, weil es zu diesem Zeitpunkt zu war. Und ich vergesse nie mehr, als beim Eingang diese Türen aufgegangen sind und ich die Kronleuchte sehe, die hohen Decken und für mir ging das Herz auf. Ich weiß, ich stand da, ich bin an der Treppe stehen geblieben und ich so, oh wow, das habe ich mit nicht erwartet. Wirklich mit überhaupt keine Vorstellung, so was Schönes gehabt zu sehen. Das war, also das Ich glaube jetzt noch Gänsehaut, weil ich wirklich, das war so der Wow-Effekt von diesem Hotel. Und als wir es dann übernommen haben, das war ja sehr eine Ad-hoc-Übernahme. Also am 1. November habe ich dort angefangen zu arbeiten. Am 8. Dezember gingen die Türen auf und die ersten Mitarbeiter standen, glaube ich, am 7. Dezember da. Also es war wirklich sehr spontan, das Ganze. Ich habe immer nur das Potenzial für das Hotel gesehen. Und ich glaube, das haben dann viele auch entdeckt im ersten Jahr. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Hotelführungen gemacht wie in diesem Rhein Victoria, weil die Bewohner von St. Moritz waren auch noch nie da drin. Also alle Einheimischen sind vorbeigekommen und haben gesagt, also jetzt, wo es der Herr Laudinella gehört, jetzt kann man ja mal schauen kommen, weil vorher war das einfach immer zu. Man hat wirklich nur diesen Lärm da gehört. Und es hat massiv Spaß gemacht, weil die Leute die gleiche Reaktion hatten. Niemand hat es erwartet. Niemand hat dieses schöne Hotel da erwartet. Und das war dann so ein bisschen der Ansporn für uns, diesem Hotel wieder Glanz zurückzubringen und das war einfach das Potenzial auszuschöpfen. Und ich würde auch sagen, das ist uns sehr gelungen. Es war sehr, sehr viel harte Arbeit. Aber mittlerweile haben wir es extrem gut am Markt etabliert. Die Gäste lieben es, die es nicht lieben, weil zu viel verschnörkelt und Jugendstil, die gehen eben drüber ins Laudinella. Also das ist genau das Plus, dass wir die beiden sehr verschiedenen Hotels führen dürfen.
Absolut. Und ich finde auch, wie du sagst, wenn man ins Rhein Victoria kommt, das ist immer, als würde man so in die Vergangenheit zurückreisen innerhalb von Sekunden. Man ist da umgeben und man spürt einfach auch, dass da so viel schon passiert ist, dass es wirklich so ein geschichtsträchtiges Haus ist. Und die Deckenmalerei, die Kronleuchter, es sind überall die Elemente. Der Theatersaal ist ein Traum. Karajan hat dort schon den Taktstock geschwungen. Also so viele Elemente findet man, glaube ich, selten. Wann hast du für dich so gemerkt, dass es neben dem, ich sage jetzt mal, Dornröschenschlaf des Hauses noch viel mehr zu entdecken gibt, auch geschichtlich, dass da eben ganz viel dahinter steckt?
Ja, das war eigentlich eher der größte Frust, den ich da drin hatte, weil ich bin ja auch von einem alten Hotel gekommen, das 1878 erbaut wurde. Und dann war das für mich, okay, das Rhein Victoria 1875, wo sind denn die Bücher mit der Geschichte von diesem Hotel? Weil das hatten wir natürlich im alten Betrieb, war das schön alles aufgearbeitet, da konnte man sich auch stundenlang durchlesen. Bei den Gästeaporos hatte man richtig schöne Geschichten zu erzählen, was in diesen alten Gemäuern passiert ist. Und das war im Rhein Victoria leider nicht der Fall. Also wir hatten wirklich nichts. Wir hatten nichts. Also wir hatten auch keine Reservation in den Büchern, wir hatten keine Gästekartei und neben dem hatten wir auch nichts über diese Geschichte. Und das war für mich relativ schwierig, weil ich gerne Geschichten habe und ich habe gerne den Gedanken dazu, was diese Gemäuer erlebt haben und wie sich das Hotel auch entwickelt hat und wer da vielleicht ein- und ausgegangen ist und wie sie sich dann mit diesen großen Röcken durch die Gänge laufen, gegrüßt haben und sich getroffen haben. Also das, ja, da träume ich ja schon gerne davon, von solchen Geschichten. Und das war extrem schade. Wir hatten dann das große Glück, dass die Frau Lütti vom Kulturarchiv, Hotel Kulturarchiv, uns Informationen geben konnte. Wir hatten einen Professor, der über die Deckenmalerei berichtet hat. Das sind Zufälle gewesen, dass diese Person ins Spiel kam. Und dabei konnten wir ein paar Informationen rausholen aus dem Hotel. Aber ich hätte schon noch gern noch mehr. Also wir sammeln immer noch. Wir sammeln wirklich, wir haben Leute, die uns wieder mal Sachen vorbeibringen, was auch sehr schön ist, weil es ist wirklich eine tolle Geschichte. Ihr habt auch noch ausgegraben von der Frau, die es ursprünglich mal geführt hat.
Ganz genau, ja.
Wenn ich dir da den Ball zuspielen darf.
Genau, das finde ich nämlich auch nochmal persönlich auch ein super spannendes Thema. Wir hatten dazu auch eine Podcast-Folge, die eben nochmal über die Frau spricht, Margarita Klein-Gutti, die eben das Hotel eröffnet hat. Und ich finde die Situation, in der sie damals war, wirklich sehr, sehr, sehr spannend, weil sie die größten Herausforderungen hatte, glaube ich, die man sich vorstellen kann. Und dennoch es geschafft hat, das alles sehr, sehr gut zu meistern. Als du die Geschichte von ihr gehört hast, hat das nochmal den Blick irgendwie ein bisschen verändert auf das Haus?
Nee, es macht mich eher stolz, dass wir das Haus haben dürfen und dass wir den Glanz versuchen zurückzubringen. Also ich glaube, wir haben den schon zurückgebracht, aber wir haben natürlich noch immer da weiter Potenzial. Man muss viel investieren in so alte Häuser. Das heißt, wir müssen es weiterbringen. Aber mich hat es eher stolz gemacht, dass eine Frau damals den Mut hatte und das übernommen hat und dass wir es jetzt weiterführen dürfen. Das finde ich schon schön.
Ich finde auch, dass es ist wirklich nochmal eine Komponente, die das Haus nochmal schöner aufleben lässt und die es eben umso spannend macht, sich umso mehr mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Es wird ja heutzutage noch darin geforscht und es entstehen ja, wie du sagst, es gibt immer noch neue Bruchteile, Mosaikstücke, die einem da zwar quasi zugespielt werden und ich freue mich da noch mehr zu erfahren, was da alles noch rauskommt, aber ja, ein sehr schönes Bijou ist ja quasi auch, wie es vor Ort gerne genannt wird. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr spannender Platz. Genau, wir wechseln jetzt nochmal ganz kurz von den Häusern. Jetzt waren wir gerade im schönen Renn-Victoria und wandeln einmal nochmal kurz zurück in die Laudinella und auch in die Laudinella Group und damit auch die Veränderung in allen Häusern, die gerade stattgefunden hat, die permanent stattfindet. Es wurde ja unter anderem auch ganz vieles während dem Betriebes festgelegt, dass sich verändert. Das heißt, man hatte ja nicht die Situation, dass man alles geschlossen hatte im Stillstand, zum Teil vielleicht schon, aber nicht immer. Wie ist das? Wie geht man daran, dass man ein Hotel verändert während des offenen Betriebes? Also während man weiß, da kommen Gäste, man kann jetzt nicht alles auf Freeze machen und sagen, und dann, wenn wirklich die Zimmer bis ins letzte Detail fertig sind, dann kommen die Gäste. Was war das für dich als Herausforderung oder wie hast du das wahrgenommen?
Also kommt ja auf die Bauetappe drauf an, oder? Mhm. Was machst du wirklich in diesem Moment? Wir haben jetzt eine sehr lange Bauetappe hinter uns, dass wir jetzt eigentlich 5 Jahre im Bau waren und das ging stückweise vorwärts. Wir waren auch immer in rollender Planung. Das macht es eigentlich dann fast noch schlimmer, oder? Dass du noch gar nicht weißt, was jetzt als nächstes kommt und immer ad hoc noch, ah ja, das müssen wir auch noch und da machen wir jetzt weiter und jetzt haben wir das erledigt, jetzt kommt die nächste Bauetappe. Das ist ein bisschen dem zu verschulden, dass wir in Corona-Zeiten angefangen umzubauen. Also wir haben vor allem die leeren Bücher gesehen, ohne Hotelreservierungen und haben dann gedacht, das ist das Beste, wenn wir jetzt einfach starten würden. Also deshalb ist das so nicht durchgeplant gewesen, jeder Schritt von Anfang an. Das ist, deshalb war es manchmal einfach so, dass wir weiterbauen mussten und das Hotel blieb offen. Grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass man es dem Gast wirklich gut kommuniziert, dass wir noch in einer Bauphase sind, dass es zu Baulärm kommen kann. Dann ist auch das Verständnis vom Gast eigentlich größer. Ich würde es aber bei größeren Bauarbeiten wirklich nicht raten, dass man offen lässt. Weil es ist schon, ein Hotel ist da, um Ferien zu machen, um sich zu erholen, um die Ruhe zu genießen, sich verwöhnen zu lassen mit einem guten Abendessen am Tag, eine Wanderung oder Skifahren. Also von dem her ist natürlich, wenn du dann morgens um 9 oder manchmal auch um 8 schon Baulärm hast, ist nicht das, was du wirklich suchst. Also von dem her, das war natürlich für uns immer ein bisschen ein Risiko, um zu sagen, wir machen weiter, obwohl die Gäste vor Ort sind. Wir haben uns manchmal auch verwunschen, weil es wirklich nicht gut lief, weil eben die Bauarbeiten größer waren, als wir es geplant hatten. Aber die Gäste waren sehr großzügig mit uns. Also da bin ich sehr dankbar, dass viele auch immer gesagt haben, hey, ja, es war ein bisschen Baulärm, aber alles gut. Wir sind natürlich auch mit den Preisen wirklich dann human geblieben in dieser Zeit, nicht extra noch hochgegangen oder so, sondern gesagt, okay, das ist so. Und sie haben dann immer gemeint, wir freuen uns dann auf die fertige Laudinella zu sehen. Und das ist natürlich schön, oder? Wenn du so ein Feedback kriegst, wo die Gäste verstehen, dass du es machen musst, weil das Schlimmste ist, nichts zu machen. Und das wird jetzt einigen Hotels auch zum Verhängnis, die früher nicht investiert haben. Du musst laufend investieren, dass du am Ball bleiben kannst. Und das war natürlich für uns das größte Ziel, um zu sagen, wenn wir jetzt nicht machen, dann gehen wir unter. Mhm.
Absolut. Also auch gerade dieses Thema Wandel, sich weiterentwickeln, nicht stillstehen, auch zu schauen, wie entwickeln sich Häuser, aber auch Guest Journeys zum Beispiel weiter. Jetzt hat ja die Laudinella eine ganz besondere Geschichte. Hattest du das Gefühl, das hat es nochmal komplexer gemacht zu entscheiden? Wie wird sich dieses Haus in Zukunft jetzt verändern? Oder wie war dieser Umgang mit dieser Geschichte des Hauses im Hintergrund?
Es hat es in dem Sinn komplexer gemacht, dass die Geschichte natürlich abrupt abbricht in dem Sinn. Weil wir leben schon, also wir leben von dem, dass wir aus einem Singlager entstanden sind. Und jetzt sind wir weit davon entfernt, mit einem Singlager in Verbindung gebracht zu werden. Das ist aber auch der Lauf der Zeit. Es wurde schon vorher viel gebaut in der Laudinella. Laudinella hatte früher auch mal Türme auf der Seite beim Eingang, war auch ein bisschen verschnörkelter und jetzt ist sie eher hochmodern, vor allem im Vergleich zum Renn-Victoria. Und das ist auch richtig, weil dieses Haus ist nicht 1875 erbaut worden, wie die Renn mit diesen Stuckaturen, mit diesen Deckenmalereien, die heute kein Mensch mehr macht, aber auch sich nicht mehr leisten kann, weil das wirklich hochkomplex ist, das zu fertigen. Oder diese großen Räume, die das Rennen Victoria hat, das würde ja heute auch niemand mehr bauen, weil das ist Platz, der keine Einnahmen generiert, oder? Wenn wir das so sagen dürfen. Also von dem her, deshalb macht die Laudinella für mich auch einen großen Unterschied. Und ich finde es okay, dass man sie weiterentwickelt hat und jetzt vielleicht von der Geschichte, die sie hat, ein bisschen abweicht. Wobei natürlich die DNA bei uns von der Kultur immer noch sehr verankert ist. Wir haben die großen Säle, Theatersaal, den du vorher im Rennen Victoria erwähnt hast, aber auch den Konzertsaal in der Laudinella, oder der wird sehr bespielt. Und ich glaube, wir haben mehr den Raum genutzt, um noch mehr Platz zu schaffen für Gäste, die genießen wollen und sich erholen wollen. Aber ich finde, von der Geschichte sind wir natürlich schon ein bisschen weggekommen jetzt, aber ich würde einfach sagen, wir schreiben jetzt die neue Geschichte.
Absolut, und ich glaube auch gerade diese Geschichte zeigt sich ja auch jetzt, was für die Laudinella spricht, es geht ja immer um Vielfalt. Man bietet sehr viel an, man ist sehr vielfältig, auch sehr inspirierend durch die Kulturveranstaltung, aber auch durch die unterschiedlichen Restaurants und alles, was man bei uns quasi erfahren, erleben darf. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt ja auch nochmal sehr schön, dass man sagt, auch in Zukunft bleiben wir eben offen für alle und bieten das an. Du hast es gerade gesagt, dass es jetzt Zeit ist auch für neue Geschichten. Was wären denn so Geschichten, wo du sagst, das würde ich mir wünschen für die nächsten 10, 20 Jahre, die das Laudinella oder auch das Rennen Victoria schreiben dürfen?
Ach, das ist eine gute Frage, Janine. Guck jetzt. Ja. Also ich hoffe, dass die Hotels weiterhin so beliebt sein dürfen, dass wir weiterhin so viele internationale Gäste, natürlich auch unsere nationalen Gäste, willkommen heißen dürfen, weil ich liebe den Mix von den verschiedenen Kulturen, von den verschiedenen Nationalitäten, die sich finden an einem Ort und vielleicht auch kennenlernen und sich austauschen, was ich ja immer sehr schön finde. Oder dass ein Hotel ein Ort ist der Begegnungen, wo man sich begegnet. Ich wünsche mir für die Hotels, dass sie sich weiter positiv entwickeln, dass wir weiterhin die Kultur so leben dürfen, wie wir sie haben, dass dies auch wertgeschätzt wird. Ja, ich wünsche mir, dass man einfach weiß, wenn man nach St. Moritz kommt, kommt man zu uns. Weil man gerne bei uns ist, weil man die Vielfalt genießt, weil man gerne isst, weil es immer Unterhaltung gibt, weil man gut schläft.
Das ist doch ein sehr, sehr schöner Ausblick, den nehmen wir doch sehr, sehr gerne mit. Vielen Dank für diesen gemeinsamen Austausch. Ich danke dir sehr für dieses offene Gespräch und ich fand das wie immer sehr inspirierend. Und von daher vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke dir. Ich freue mich auf ein Apro.
Dann gehen wir jetzt hin.
Ja, genau.
Das war Hotelgeschichten. Ein Podcast über Menschen, Momente und Hotels voller Geschichten. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald und bis dahin, gute Reise.